Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Ulrike Scheuermann. Ja, und wenn du dich fragst, wie Selbstliebe, Selbstfürsorge und Verbundenheit emotionales Essen beeinflussen kann, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo und schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge und zu einem neuen wunderbaren Interview. Heute spreche ich mit einer ganz besonderen Frau, der lieben Ulrike Scheuermann, und sie hat ein Buch geschrieben zu den 7 Säulen der Selbstfürsorge. Und genau um diese 7 Säulen wird es heute gehen und vor allem darum, wie sie dich dabei unterstützen können, emotionales Essen aufzulösen. Und Ulrike teilt in diesem Gespräch mit uns ganz wertvolle Impulse dazu, wie wir lernen können, unseren Körper liebevoller zu sehen, mit schwierigen Gefühlen anders umzugehen und alte negativen Glaubenssätze aufzulösen. Und außerdem stellt sie uns eine sehr spannende Methode vor, die Logosynthese, und gibt uns sogar eine konkrete Übung mit auf dem Weg, wie wir mit der Logosynthese sozusagen unsere Glaubenssätze auflösen können. Also, du darfst gespannt sein. Ich bin mir sicher, dass du ganz viel aus diesem wunderbaren Interview für dich mitnehmen kannst. Und apropos Selbstfürsorge, heute habe ich nämlich was richtig Cooles für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darüber. Ja, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich gar kein Fan bin von Winter und von Kälte. Deshalb verbringe ich ja auch die meiste Zeit des Jahres in Asien. Mir ist aber sehr bewusst, dass das ein großes Privileg ist und dass das natürlich nicht für jeden möglich ist. Ich kann das eben machen aufgrund von meinem Job, der mir es ermöglicht, auch ortsunabhängig zu arbeiten. Aber die meisten Menschen können nicht einfach fliehen und deswegen habe ich mich irgendwie dazu berufen gefühlt, ein bisschen mit der Sonne, die ich genießen darf, mit euch zu teilen. Und ich weiß eben auch aus meiner jahrelangen Erfahrung als Coach für emotionales Essen, dass Menschen in Phasen, in denen sie sich eben müde fühlen und ihnen einfach die Sonne fehlt, oft deutlich häufiger zum Essen greifen. Nicht, weil sie wirklich hungrig sind, sondern weil sie sich eben innerlich leer, erschöpft, energielos oder auch ausgelaugt und manchmal auch emotional sensibler fühlen und eben unbewusst glauben, dass sie sich mit dem Essen etwas Gutes tun. In Wahrheit fehlt ihnen aber einfach die Sonne, die Wärme und die Leichtigkeit. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich bin ja gerade auf Bali und möchte eben ein Stück der Sonne mit euch teilen. Und dafür habe ich einen kostenfreien Workshop konzipiert, die Daily Shine Woche. Und der Name ist Programm. Es sind 4 Tage gegen Winterblues und Wagenfrust. 4 Tage, um die Sonne zurück in dein Herz zu bringen und die Waage wieder auf Kurs zu bringen, ganz egal wie das Wetter draußen ist. Weil manchmal braucht es einfach eine Musterunterbrechung, weil wir festhängen in alten Gewohnheiten und emotionales Essen scheint uns kurzfristig eben Energie zu geben, raubt uns aber langfristig noch mehr Kraft und verstärkt auch den Frust. Und genau hier setzt die Daily Shine Woche an und ist sozusagen deine Chance auf einen echten Neustart. Und wir treffen uns jeden Morgen, Achtung, um 6.30 Uhr, weil der Morgen eben immer besonders kraftvoll ist, um das Unterbewusstsein neu auszurichten und auch motiviert in den Tag zu starten. Und diese 4 Tage sind dafür da, dass du lernst, dich innerlich wieder satt zu fühlen, auch ohne Essen. Und wir machen gemeinsam wieder kraftvolle Mentalübungen, Visualisierung, Meditation, EFT, somatische Übungen. Und du bekommst auch jeden Tag kleine Coaching-Impulse von mir. Ja, und ich freue mich einfach mega drauf und hoffe sehr, dass ihr euch genauso freut wie ich. Und ihr könnt euch anmelden, kostenfrei und unverbindlich, auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link in den Shownotes. Oder ihr kommt mich bei Instagram besuchen, dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching, auch da über den Link in der Bio gelangt ihr zum Workshop. Genau, jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Ulrike, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Ja, sehr gerne, Julia. Also ich bin Diplompsychologin seit über 25 Jahren und Sachbuchautorin Und mein Schwerpunkt ist, dass ich in meiner Arbeit Menschen helfe oder begleite, sowohl mit sich selbst verbundener zu sein, als auch mit anderen Menschen und dadurch dann gesünder und zufriedener zu leben. Und ich biete Seminare, auch ab und zu noch Coaching, nicht mehr so viel, aber auch Coaching an und vor allem bilde ich aus. Also für Therapeuten, für Ärzte, Ärztinnen, Supervisorinnen, also alle, die so in beratenden oder begleitenden Berufen arbeiten.
Ja, super spannend und was für ein schöner Ansatz auch und wie wichtig auch, da andere Menschen auch auszubilden. Du bist aber auch Autorin und ich habe irgendwo gelesen, sogar von 12 Büchern mittlerweile, oder sind es sogar noch mehr mittlerweile?
Nee, genau, 12 Bücher sind es, ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Und über die bin ich eben auch auf dich aufmerksam geworden und fand da 3 Bücher besonders spannend, auch für die Themen, um die es in meinen Coachings oder bei meinem Ansatz geht. Da hast du einmal Self-Care, du bist wertvoll. Da hast du ein Programm erstellt für das Thema Selbstfürsorge. Dann hast du einmal das Immunbooster Selbstliebe, was natürlich auch ein Riesenthema hier auch in diesem Podcast ist, das Thema Selbstliebe, und dein neuestes Buch Freunde machen gesund. Und ja, finde ich total spannend und ich finde auch alle 3 Themen bedingen sich auch irgendwo miteinander. Und da würde ich super gerne heute mit dir ein bisschen tiefer eintauchen. Und ich habe in deinem Buch Self-Care gelesen, dass du 4 Felder aufgestellt hast oder herausgearbeitet hast, mit denen ich nämlich auch zu 100% übereinstimme. und das erste Feld ist vielleicht besonders interessant auch für die Hörer, die sich eben oft in ihrem Körper auch nicht wohlfühlen. Das ist nämlich den eigenen Körper lieben. Und hast du da vielleicht schon mal ein paar Tipps für uns, wie wir das anstellen können?
Ja, also ich finde, deswegen steht es auch an dem Beginn des Buches und überhaupt vielen Dank nochmal, Julia, dass du auf die Bücher von mir eingehst. Also Körper, seinen eigenen Körper zu lieben, ist eine dermaßen große Herausforderung, vor allem wenn er nicht den idealen Normen entspricht, aber selbst dann. Das wissen wir, glaube ich, inzwischen alle, dass auch Models oder andere, die eigentlich ideal aussehen, Probleme haben und ihren Körper nicht unbedingt lieben können. Und so die Basics, die ja, denke ich, auch recht bekannt sind, ist, dass man gut im Kontakt ist mit dem eigenen Körper. Und da, das wissen, glaube ich, auch alle, dass über den Atem ein schnell, jederzeit, überall ein guter Kontakt zum eigenen Körper möglich ist. Und das Minimalste, ich bin ja immer für kleine Sachen, weil die Großen, die Stunde meditieren, die schafft man dann eben vielleicht doch nicht. Aber einmal einen Atemzug oder vielleicht auch 3 Atemzüge lang, einfach nur auf den eigenen Atem zu achten und das mehrmals am Tag ist schon super, um immer wieder den Kontakt zu sich selbst und zum Körper herzustellen. Der Atem ist ja so die Brücke zwischen Verstand und Körper. Und dann kann man von da an ausgehen und vielleicht auch mehr genauer sozusagen sich selbst wahrnehmen. Und immer über Selbstwahrnehmung gelingt es häufig dann eben besser, seinen Körper auch positiv zu spüren oder wahrzunehmen. Und dann gibt's so, also ich habe immer so 3 Fragen. Also erstmal auf den Atem besinnen und sich einfach nur beobachten, wie der Atem ein- und ausströmt. Und dann 3 Fragen. Wo sind meine Gedanken? Welche Emotion ist da? Und was sagt mir mein Körper? Das sind so 3 Fragen, um die 3 wichtigsten Ebenen der Selbstwahrnehmung abzufragen. Also Gedanken, Emotionen, Körperempfindungen. Und das ist schon mal ein guter Einstieg. Und ansonsten, da kommen wir hoffentlich bestimmt später auch noch drauf zu sprechen, es geht nicht immer nur um sich selbst mehr zu lieben oder seinen Körper zu lieben oder mehr annehmen zu können. Geht es nicht immer nur darum, dass man das alles aus sich selbst heraus schaffen sollte, na, was ja auch schon ein bisschen in Richtung Selbstoptimierung geht, was sehr anstrengend auf Dauer ist, sondern genauso wichtig oder wenn man sich die Forschung dazu anguckt, sogar noch wichtiger ist, wie sind wir im Kontakt mit anderen und was spiegeln andere uns? Ja, also wenn jemand zum Beispiel sagt, Mensch, du siehst toll aus und ganz begeistert ist oder ehrlich gemeinte Komplimente macht, dann wirkt das natürlich total darauf, wie wir uns selber fühlen und wahrnehmen und wie wir selber uns im Spiegel anschauen.
Ja, definitiv. Also erstmal super schön, wie du das auch eingeleitet hast, über den Atem einfach ein Bewusstsein für uns selber zu erschaffen. Ich sage auch immer, ne, wenn wir atmen und unseren Atem auch mal ganz bewusst beobachten, sind wir ja im Hier und Jetzt, ne? Und das ist ja meistens das Problem, dass wir mit unseren Gedanken meistens in der Vergangenheit oder in der Zukunft schon sind und gar nicht im Hier und Jetzt. Und dann machen wir uns viele Sorgen und oder ne, denken über Dinge nach, die uns vielleicht verletzt haben. Und dann fühlen wir uns im Hier und Jetzt natürlich auch immer dementsprechend. Und über den Atem können wir eben die Verbindung zur Gegenwart herstellen sozusagen. Und uns dann auch mal ganz neutral vielleicht reflektieren, ne? Was geht gerade in uns vor, welche Gedanken kommen. Das fand ich total schön, wie du das beschrieben hast. Und auf den Punkt mit den sozialen Kontakten auch würde ich gleich gerne ausführlich noch drauf eingehen. Vorher fände ich es aber noch toll, das waren ja 7 Felder der Selbstfürsorge, die du da in deinem Buch beschrieben hast. Wir haben jetzt 1 davon schon mal unter die Lupe genommen, den eigenen Körper lieben. Vielleicht magst du uns noch erzählen, was die anderen 6 Felder sind.
Ja, sehr gerne. Also das ist ja so in dem Self-Care-Buch so ein Rundumschlag sozusagen. Ja. Also den Körper lieben ist das erste Feld. Dann geht es darum, einen Umgang mit Emotionen zu finden, der annehmend ist, im Sinne von Emotionen auch durchfühlen, so dass man am Ende anders herauskommt, als man vorne eingestiegen ist. Das ist ja letztlich auch dein Ansatz, ne? Also Emotionen nicht wegdrängen, sondern sie sich ansehen, sie annehmen, hindurchgehen und hinten sozusagen anders rauskommen. Mhm. Erholsam viel schlafen ist ein ganz wichtiges Thema. Das wissen wir irgendwie auch alle. Und trotzdem schlafen wir alle, wenn man sich den Durchschnitt anguckt, fast 2 Stunden weniger als noch vor 60 Jahren, als es anfing, dass man die Schlafzeit gemessen hat. Und das ist natürlich nicht, weil wir weniger Schlaf brauchen, sondern weil uns diese ständige Aktivierung, Gerätenutzung bis zum letzten Moment vor dem Schlafen und so weiter. Das kennen wir alle, dass uns das sehr wach hält und den Schlaf und auch die Schlafdauer und die Schlafmuster verändert. Und Schlaf ist so enorm wichtig für eine gute Stimmung und auch für gutes Essverhalten, wenn wir es mal so nennen wollen. Man isst mehr, wenn man übermüdet ist und enorm viele Menschen sind dauerübermüdet oder wissen teilweise schon kaum noch, wie es ist, wenn man so richtig ausgeschlafen ist. Vielleicht hat man es am Wochenende oder im Urlaub dann noch eher. Aber selbst dann kann man sich noch in diesem hochgefahrenen Zustand häufig halten. Also erholsam viel schlafen ist total wichtig. Da habe ich jetzt ein bisschen lang drüber geredet. Die anderen
ich finde es total spannend. Ich bin dir da gerade total dankbar auch für, weil du auch gleich den Bezug auch zum Essen noch erwähnt hast. Weil das ist etwas, was ich auch immer wieder erkenne und was auch meine Coaching-Teilnehmer immer wieder bei sich erkennen, wenn sie müde sind, ist der Hunger einfach immer größer und auch der Appetit. Und das ist ja auch irgendwo logisch, weil dem Körper fehlt Energie. Und das, woran er als erstes denkt, um irgendwie schnell kurz mal Energie zu bekommen, ist eben Essen, ne? Und dann gerade eben auch sehr zuckerhaltiges oder fetthaltiges Essen, was eben die schnellste Form der Energie ist, die wir uns zufügen können. Aber das ist nicht die Energie, die der Körper eigentlich gebrauchen könnte, sondern der Körper braucht eben Erholung, ja. Und natürlich können wir, wenn wir dann kurz einen Schokoriegel essen oder sowas, haben wir dann kurzfristig mal wieder etwas Energie. Aber dann ist der Körper ja auch wieder damit beschäftigt, ne, diesen Zucker abzubauen und ne, ist noch mehr belastet. Und am Ende ist das eben eher ein Teufelskreis, als dass es uns irgendwas bringt. Und deswegen finde ich das einen total wichtigen Punkt, Und finde, ja, also gar nicht, dass du darüber irgendwie zu viel geredet hast, weil ich finde, das sollte sich wirklich jeder auch nochmal bewusst machen, wie wichtig einfach erholsamer Schlaf ist und auch genügend Pausen am Tag auch einzulegen und
Ja,
immer
ja.
wieder zu regenerieren einfach. Und das wird oft einfach so zur Seite geschoben oder ja, kümmere ich mich irgendwann mal drum und irgendwie so diese Wichtigkeit, die ist den wenigsten Menschen bewusst. Und was ich auch spannend fand, dass du auch gesagt hast, dass manche Menschen gar nicht wissen, wie es eigentlich wäre, wenn man wirklich ausgeschlafen wäre, ja, wie man sich dann fühlen würde. Und ich finde auch, was das Thema Emotionen angeht, ja, auch wenn es ums emotionale Essen geht. Also ich kenne das von mir selber, ich würde mal behaupten, ich habe einen ziemlich guten Schlaf, zum Glück, weil ich sehr
Toll.
regelmäßig schlafe und auch, ja, einfach, das mir auch total wichtig ist. Allein aus dem Grund, weil ich weiß, wenn ich mal eine Nacht irgendwie habe, wo ich nicht so gut schlafe, wie es mir am nächsten Tag einfach geht, also psychisch, ne? Also ich bin immer, ja, zum einen weniger leistungsfähig, aber zum anderen einfach auch nicht so gut drauf, wie ich das eigentlich wäre, wenn ich voll ausgeschlafen wäre und voll in meiner Energie stehen würde. Und dann belastet mich alles mehr, dann fällt es mir schwerer, Lösungen für Probleme zu finden. Und so geht es, glaube ich, allen Menschen, die nicht richtig, ja, ausreichend eben auch schlafen. Und auch dann werden diese negativen Emotionen dann oft eben auch wieder über das Essen kompensiert, ne? Man fühlt sich schlecht, wenn man auch
Genau.
ausgeschlafen ist und dann wird eben auch das emotionale Essen wieder getriggert. Deswegen, ja, sehr, sehr wichtiger Punkt.
Ja, genau. Und das ist eben ja dann auch das Interessante. Also man kann ja so auf der Tipp-Ebene bleiben und sagen, schlafe mehr und dafür kannst du das und das tun. Ja, da gibt's ja viele Tipps, die ja auch recht bekannt sind. Und man kann ja natürlich gleichzeitig, wenn man sich selbst gut beobachtet, dann merkt man, aha, wenn ich zu wenig schlafe, dann bin ich in schlechter Stimmung und dann esse ich mehr oder esse mehr bestimmte Dinge oder decke es anders zu, zum Beispiel mit viel Kaffee trinken oder so. Mhm. Und dann kann man aber ja eine Stufe tiefer natürlich fragen, warum halte ich mich denn so im Rennen oder warum erlaube ich mir denn nicht, abends runterzufahren, damit ich besser oder schneller einschlafe oder einfach auch länger schlafe? Und dann ist man bei einer anderen Ebene angekommen. Ne? Und das ist, finde ich, ja das eigentlich Interessante. Ja. Also ja. Immer bei allem, ne? Auch bei, was wir zuerst hatten, Körperleben, Schlafen, Emotionen durchfühlen. Warum? Drücke ich das weg? Oder warum überdecke ich es mit verschiedenen Süchten, ja, Essen oder anderes? Und genauso, du hattest es gerade schon erwähnt, die Pausen. Also das wäre das nächste Feld für gutes Selfcare, also seinen Raum gut gestalten. Und zu jedem Raum, also damit überhaupt ein Raum entsteht, da gehören Grenzen dazu. Mhm. Und das können innere Räume sein, das kann ein Arbeitsraum sein, es kann ein Raum sein, in dem ich mich erhole. Und damit ein Raum überhaupt da ist, braucht er immer Grenzen, selbst wenn man draußen in der Natur ist. Und deswegen sind Räume gestalten und die Grenzen, die dazu gehören, auch ein enorm wichtiges Feld von Selfcare. Und da gehören Pausen dazu. Ne? Pausen sind, heißt auch, ich setze eine Grenze zu meiner Leistungsphase oder Arbeit oder meistens ist es, ja, oft ist es ja dann Arbeit und mache jetzt eine Pause. Das heißt, ich setze eine Grenze, selbst wenn die anderen vielleicht sagen, ah, kannst du nicht noch schnell? Und dann entsteht ein Raum der Regeneration, vielleicht eines Mittagsschlafes, wenn man nachts zu wenig geschlafen hat, oder eben andere, vielleicht, also gerade für Introvertierte, alleine sein, zwischendurch zur Ruhe finden. Und dieses Nein sagen ist ja auch so ein Dauerthema, worüber auch viel gesprochen wird. Und dennoch, also in meiner Arbeit auch bei Teilnehmenden oder auch Klienten oder in der Psychotherapie mache ich ja auch manchmal noch. Immer wieder ist es ein Thema, wie schaffe ich es, Nein zu sagen, auch im übertragenen Sinne. Und da ist man auch gleich wieder an den unterliegenden Themen. Ja, wovor habe ich Angst, wenn ich etwas absage und mache deshalb viel zu viel, zum Beispiel.
Ja.
Und damit gleich ist ja auch, hängt ja auch alles miteinander zusammen. Dann eben das Thema die eigene Verbundenheit mit anderen Menschen oder man kann es sogar noch allgemeiner fassen, letztlich auch mit allem um mich herum, mit der Welt oder also allem, was mich in Verbundenheit und in einem guten Gefühl von im Kontakt verbunden sein mit anderen Menschen, mit mir selbst, mit allem, mit der Welt zu halten. Und da steht aber eben sehr im Vordergrund die Verbundenheit mit anderen Menschen. Und das ist enorm wichtig, auch für den Umgang dann wieder mit dem eigenen Körper, mit dem Essen. Und das ist ja das andere Buch, das ist jetzt gerade mein Favorit, weil es auch mein neuestes ist. Ja. Freunde machen gesund. Die Nummer eins für ein langes Leben sind deine Sozialkontakte. Und das ist ja ein sehr wissenschaftsbasiertes Buch. Und ein schönes Ergebnis von verschiedenen Studien ist eben, dass die Selbstliebe oder überhaupt, wie ich mich selbst fühle und der Selbstwert enorm viel auch damit zu tun hat, wie ich mich im Kontakt mit anderen fühle und was von anderen für ein, ja sozusagen ein Feedback in allen möglichen Formen zu mir zurückkommt. Also es gibt ja diesen Spruch, der so kursiert, du musst erst dich selbst lieben, dann kannst du andere lieben. Und wenn man sich die Forschung dazu ansieht, dann stimmt er eben nicht. Also es ist beidseitig, es geht ganz klar in beide Richtungen. Es ist gut, wenn ich was für mich selber tue, gut für mich sorge, mich darum bemühe, mich selbst zu lieben, dann kann ich wahrscheinlich auch besser andere lieben oder offener und anders auf andere zugehen. Aber genauso ist es auch andersrum. Ich kann mich schlecht fühlen und dann kommt meine Freundin an oder der Partner und sagt, Mensch, toll, und ich habe Lust, mich endlich wieder mit dir zu treffen und danke für das, was du hier für mich gemacht hast oder irgendeine andere Form von Wertschätzung. Und schon stärkt es das Selbstgefühl und ich kann mich selber dann auch wieder ganz anders fühlen. Und das geht eben, beides geht in beide Richtungen. Also ich kann zum Beispiel auch, das ist ja noch eine andere Ebene, auch gut wissenschaftlich belegt, ich kann, wenn ich merke, ich bin selber gerade gar nicht gut zu mir und finde mich eigentlich doof und wenn ich in den Spiegel gucke, mag ich das Spiegelbild auch nicht sonderlich, dann kann man auch den Fokus auf andere lenken und zum Beispiel, also sich selber sozusagen mal beiseite lassen, weil da passiert sowieso nicht gerade viel Positives, sondern zum Beispiel bei anderen suchen, was finde ich denn bei anderen gerade schön? Mhm. Oder wie könnte ich sogar das als Kompliment formulieren? Und darüber ist dann auch auf diesem Umweg sozusagen ein besseres Selbstgefühl möglich. Also ich gucke mir andere an und suche mal nicht, vielleicht wie so ein Reflex ist ja bei vielen so, dass sie dann bei anderen auch rummäkeln. Ja, die gucken, oh, die ist aber auch irgendwie hier zu dick und die Beine sehen ja komisch aus und so. Sondern, die hat ja ein tolles Lächeln oder wie sie den Kopf so nach hinten wirft oder die Haltung ist schön oder so. Also man kann ja bewusst bei anderen auch nach Schönem suchen.
Ohne sich aber dann gleich zu vergleichen, ne? Weil das kam mir jetzt gerade in den Sinn, weil das ist ja auch ein Riesenthema, dass viele entweder, ne, man mäkelt bei den anderen auch rum, um sich irgendwie darüber zu erheben.
Ja.
Und sich selber dadurch besser zu fühlen. Oder dann das andere Extrem ist dann, man vergleicht sich und sagt, ach, die hat so schöne lange Beine und deren Nase ist nicht so krumm wie meine oder, ne? Das wäre ja dann wieder das andere Extrem, was ja dann auch wieder ein blödes Gefühl bei uns erlässt.
Ja, also nach oben oder nach unten vergleichen. Und auch da hilft es dann, wenn man in direkten Kontakt geht. Also wenn das ist jemand, den man vielleicht sogar kennt, dann ist es natürlich einfacher. Aber auch bei fremden Leuten kann man das machen, dass man ehrlich, also dass man Komplimente macht. Und dann verschwindet dieser Vergleich meistens wie von selbst. Na, dann bin ich im Kontakt.
Spaß, Komplimente zu machen. Es gibt einem ja selber auch was.
Ja, genau. Und andere, das kann natürlich dann so ein Effekt sein. Andere machen dann zurück Komplimente. Das kommt ja dann auch noch dazu. Aber vor allem immer, wenn man selbst direkt im Kontakt mit jemandem ist und spricht oder vielleicht auch sogar sagt, oh Mensch, ich finde mich ja gerade hier nicht so toll und das hilft, dieser gute Kontakt, dass es dann gar nicht mehr so schlimm ist. Ja, das ist anders, als wenn man so aus der Ferne guckt und dann so viel Raum hat, um sich zu vergleichen und dann eben oft schlecht dabei selber abschneidet.
Ja, und vor allem finde ich auch so diesen Ansatz total schön, mal aus sich selber rauszugehen, weil man kreist sich ja eben dann viel um sich selbst und so entstehen ja auch Ängste, auch so soziale Ängste, ne, wenn man irgendwie in einer Gruppe ist, oder das stärkt ja dann total auch die eigene Unsicherheit. Und wenn man ja sich gedanklich mal in den anderen hineinversetzt, vielleicht auch mal schaut, ne, okay, also ich fühle mich jetzt gerade nicht wohl, weil ich finde mich mein Bauch gerade zu dick und habe irgendwie Angst, dass jeder mir jetzt auf den Bauch schaut oder so. Vielleicht auch mal zu gucken, was beim Gegenüber vielleicht, was hat der vielleicht für Stellen, die er vielleicht an sich nicht mag, und dann vielleicht eher jemanden dann darin bestätigen und ihm ein gutes Gefühl geben, ne? Voraussichtlich einfach nur mal eben die Perspektive auch zu ändern und auch von sich selber mal wegzugehen in dem Moment und bei den anderen zu sein. Das finde ich total einen schönen Ansatz.
Ja, ich hatte, das ist schon ein bisschen länger her, ich hatte eine Klientin, die konnte, also es war wirklich sehr leidvoll, die konnte im Sommer, ne, die konnte kein Eis essen, ohne dass sie immer die Blicke, die vermeintlichen Blicke der anderen im Kopf hatte, die eigentlich alle schon sagen, na, die hat's aber nötig. Ja, und das war so quälend, weil sie war eigentlich nie mehr alleine, sondern sie hatte immer diese Blicke hinter sich oder eben im Kopf. Und ja, dann ist es tatsächlich auch ein Auslöser, mit dem man dann wieder arbeiten kann. Ne? Also ein Bild oder eine Vorstellung oder auch eine Stimme vielleicht oder Stimmen, die man im Kopf hat, die so etwas eben sagen. Ja,
ja, total. Ich finde, also ich fand dein Buch auch so spannend, weil ich mich in meinem Buch, was oder meinem neuesten Buch, was jetzt erst im Januar erscheinen wird, ganz tief in das Thema Sucht auch ein. Und da gebe ich eben auch 10 Schritte in Anführungsstrichen zur Heilung mit auf den Weg. Und der 9. Schritt heißt auch: Stärke deine zwischenmenschlichen und deine zwischenmenschliche und spirituelle Verbundenheit.
Ja, toll.
Und weil ich mir, also ich glaube ganz fest daran, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, eben zwischenmenschliche Beziehungen auch zu pflegen, um eben auch heilen zu können, weil, also meiner Ansicht nach, ist das ja auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen, sich miteinander zu verbinden. Und was ja meiner Beobachtung nach bei Sucht oft passiert, ist, dass sozusagen Menschen anfangen, eine Beziehung zu einer Substanz aufzubauen und nicht mehr die Beziehung zu anderen Menschen sozusagen.
Ja.
Also Sucht separiert sehr stark. Und wir suchen dann sozusagen das, was wir uns eigentlich in der Verbundenheit mit anderen Menschen wünschen, dass diese Substanz uns das, oder die Verhaltensweise, je nachdem, was das ist, uns gibt. Und die spielt das ja auch so ein bisschen vor, ne? Dass das jetzt in meinem Beispiel das Essen uns Geborgenheit schenkt oder Sicherheit, ja, weil wir die Sicherheit haben, ne? Weil wir das kennen, wenn wir jetzt was essen, dann geht es uns erstmal kurz besser, weil da passiert ja natürlich physiologisch auch was. Dann schütten wir kurz mal Dopamin aus und da haben wir einfach so die Erfahrung gemacht, ja, wenn ich das mache, dann geht es mir erstmal kurz besser. Deswegen ist es auch sicherer, als in Verbundenheit mit anderen Menschen zu sein, weil da weiß man ja nie, was jetzt kommt, was gesagt wird, wie der andere reagiert und was das dann wieder in uns auslöst. Und das ist dann wie so eine, ja, vermeintliche Freundschaft. Und deswegen finde ich das so wichtig, eben wieder in die realen Freundschaften auch zurückzufinden, weil ja, das ist eigentlich das, was uns langfristig glücklich macht. Das andere ist eher wie so eine Scheinehe, die uns nicht wirklich erfüllt.
Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen, kostbaren Ansatz, Julia. Also dieses Scheinehe oder Scheinbeziehung oder Ersatzbeziehung. Ja, und ich kann vielleicht, ja, ich denke, es ist vielleicht gut, wenn ich ein bisschen was zu den auch wissenschaftlichen Studienergebnissen aus dem Buch sage, weil das, also jetzt nicht, um einfach Studien zu erzählen, sondern deshalb vor allem, weil du hast es auch gerade gesagt, klar, zwischenmenschliche Beziehungen sind ein Wagnis, die sind komplizierter. Ne, was zu essen ist, das ist verlässlicher. Und das ist ein Grund dafür, dass die Ergebnisse aus diesen riesigen, den weltweit größten und längsten Langzeitstudien immer noch nicht so bekannt sind. Weil, also ein Grund ist eben, dass Beziehungen oft kompliziert sind und immer das Risiko darin ist, dass es auch Kränkungen, Verletzungen, Enttäuschungen gibt. Und dann ziehen sich viele Menschen auf eben so etwas wie ein Suchtmittel zurück, weil das eben sicherer scheint, genauso wie du es gesagt hast. Mhm. Na, und diese Studien, also es gibt diese, die ist recht bekannt, diese längste Langzeitstudie, die es sowieso jemals zum Thema Wohlbefinden und Glück gibt, diese Harvard Study, die läuft seit den 40er Jahren, also seit über 80 Jahren, und die kommen zu dem Schluss, ein gutes Leben besteht aus guten Beziehungen. Und es gibt noch viele andere Langzeitstudien und da international und dazu wiederum Metastudien. Das fing 2010 an, dass es diese Metastudien gab von der Julianne Holt-Lunstadt, das ist eine Amerikanerin, die dazu viel geforscht hat. Also dazu wiederum Metastudien. Und da kommt immer dasselbe Ergebnis raus. Soziale Kontakte, also nahe, stabile Kontakte, so Freundschaften, Partnerschaften, also die nahen Beziehungen, ne? Auch Geschwister oder jedenfalls nahe Beziehungen. Plus eine gute Eingebundenheit in eine Gemeinschaft sind die stärksten Faktoren für Gesundheit und ein langes Leben. Und wenn man aber Leute befragt, dann sind Ernährung und Bewegung und Sport auf den Plätzen 1 und 2. Mhm. Und die sind aber in Wirklichkeit viel weiter hinten. Und Menschen, wenn man eben sie befragt, dann sind die sozialen Faktoren so auf Platz 7 und 9, also unterbewertet. Ja. Und deswegen habe ich letztlich auch das Buch geschrieben, um eben deutlicher zu machen oder bekannter zu machen, dass soziale Kontakte und soziale Verbundenheit sozusagen wie die Basis für alles andere ist. Es ist ja auch nicht entweder oder. Die zahlen aber auf alles andere mit ein. Also wir ernähren uns gesünder und besser, wenn wir nicht für uns alleine kochen und uns nicht alleine essen. Wir machen mehr Sport, wenn wir uns dazu verabreden und sind auch einfach motivierter dafür. Wir schlafen auch tiefer, wenn wir uns nicht einsam fühlen. Also das gibt sonst immer dieses Kurzerwachen zwischendurch. Das fällt weg, wenn man sich gut verbunden fühlt. Und das hat eben enorm viele, vor allem auch stresslösende Effekte, die ganz handfest für viele, viele Jahre längeres Leben sorgen. Und das ist schon, also wenn man sich da mehr in die Studienlage einliest, dann ist es wirklich, also das kann einen wirklich flashen, wie viel guter Kontakt, gute Verbundenheit ausmachen. Und das ist, ich freue mich sehr, dass du das in deinem neuen Buch dann noch mehr auch thematisierst. Ganz toll.
Ja, vielen Dank und dir danke. Und ich freue mich auch, dass du auf das Thema aufmerksam machst und da auch so ausführlich und das so studienbasiert auch, weil das hilft ja ganz vielen Menschen auch, das nämlich auch ernster zu nehmen, wenn es dann irgendwie auch mit Studien belegt ist. Und ich finde das ja eigentlich auch so logisch, ne, dass sich das alles natürlich auch gegenseitig bedingt, dass wenn wir uns einsam, also wenn ich auch mir anschaue, was so die Hauptgründe sind, aus welchen Gründen Menschen aus Emotionen heraus auch zum Essen greifen, ist Einsamkeit und so ein allgemeines leere Gefühl und eine allgemeine Unzufriedenheit einfach ein ganz, ganz großer Faktor bei ganz, ganz vielen Menschen. Und natürlich, wenn wir uns weniger einsam fühlen, dann bedingt das natürlich auch das, dass wir dann vielleicht weniger das Bedürfnis haben, diese Leere dann auch wieder mit dem Essen jetzt in meinem Beispiel zu füllen. Und ich kann das auch aus meiner Lebenserfahrung sagen, dass ich auch, umso älter ich werde, umso bewusster wird mir eben auch, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind und auch eben tiefe Verbindungen sind. Ja, also natürlich alles sind zwischenmenschliche Verbindungen. Ich finde es auch wichtig, dass man nett zu der Bäckerin ist und das gibt einem auch schon was, wenn die einem am Morgen anlächelt oder mal ein Kompliment macht oder man selber was Nettes sagt oder so. Das gehört natürlich alles mit dazu, aber ich finde es ganz speziell oder ist mir jetzt erst auch so in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden, wie wichtig für mein eigenes Wohlbefinden es ist, dass ich einfach ein paar wirklich gute Menschen in meinem Leben habe und denen gute, gesunde Beziehungen auch führe. Und ich bin im letzten Jahr durch eine Trennung gegangen. Ich war 18 Jahre mit jemandem zusammen. Und da fällt halt so eine ganz große Beziehung auch erstmal weg, ne? Und dann ist natürlich auch total heilsam zu sehen, okay, ich bin aber trotzdem nicht alleine, ne? Und da sind trotzdem noch Menschen, die interessiert es, wie es mir geht, die fangen mich irgendwo auf. Und auch in dem Zusammenhang ist mir das nochmal so sehr bewusst geworden, wie wichtig und heilsam das eben auch ist und Freundschaften einfach auch sind.
Ja.
Was würdest du denn sagen, wie bauen wir denn oder wie zeigt sich denn eigentlich, dass ob eine Beziehung gesund ist? Also egal, ob jetzt eine freundschaftliche Beziehung oder eine Partnerbeziehung, also woran erkennen wir denn, ob das jetzt eine tiefe Verbundenheit besteht oder eben ob es eher oder ob es sich auch um eine Freundschaft handelt, die uns eben auch mehr Energie gibt, als sie uns nimmt. Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps, wie wir vielleicht auch unsere Beziehungen, die wir im Leben pflegen, mal wieder reflektieren können und auf den Prüfstand stellen können?
Ja, also sehr gerne. Total wichtig bei diesen nahen, stabilen Kontakten. Das sind, also grundsätzlich kann man sagen, so ganz so als Daumenregel, das sind die, die man auch nachts anrufen könnte, wenn irgendwas ist. Mhm. Und ganz wichtig dabei, das können nicht so viele sein. Also in der Netzwerkforschung, es taucht immer wieder dieselbe Zahl auch auf in der Zufriedenheitsforschung, 3 bis 5 nahe, stabile Sozialkontakte sind super. Also einer ist natürlich auch schon gut, ne, aber besser ist es, wenn es 2 oder 3 bis 5 sind, weil genau wie du eben erzählt hast, es kann ja sein, dass ein ganz wichtiger Mensch ausfällt oder wegbricht, ne, eine Trennung oder ein Verlust oder was auch immer, Konflikt oder so. Und dann ist es immer gut, wenn da noch andere sind. Nicht nur deshalb, sondern natürlich auch, weil man ganz andere Anregungen oder Seiten und Aspekte von Beziehungen mit verschiedenen Menschen leben kann. Aber mehr als 5 ist dann auch wieder nicht so gut. Dann wird es nämlich nach kurzem, also man Extrovertierte schaffen noch so 6 oder 7, aber dann wird es stressig. Mhm. Das wiederum hat damit zu tun, zum einen natürlich, weil innerlich nur begrenzter Platz ist, emotional für so ganz nah, um so Menschen so ganz nah bei sich zu haben, aber ganz viel auch, und das war tatsächlich auch neu für mich, der Zeitfaktor spielt eine riesige Rolle, weil damit Menschen uns wirklich nah sind, Menschen oder auch ein Haustier, das ist egal, ne? Also eine Beziehung wirklich nah ist, braucht es viel Zeit, also soziale Zeit. Und mit wem wir viel Zeit verbringen, da steigt die Chance, dass daraus eine nahe Beziehung, eine Freundschaft oder auch eine Partnerschaft entsteht, steigt enorm. Und die Zeit ist ja begrenzt, die wir haben, die soziale Zeit. Und da passen eben nicht so viele rein. Und wenn man zu viel macht, dann wird es eben auch stressig. Also wenn man ja 10 nahe Beziehungen pflegen kann, das geht eben einfach, passt nicht ins Leben. Deswegen ist dieses, wie viel Zeit habe ich für welche Person, ist wirklich eine ganz handfeste Frage, die wichtig ist. Und deswegen ist es auch so, dass in Beziehungen, in diesen nahen Beziehungen oder überhaupt in Beziehungskreisen ein Kommen und Gehen ein wenig herrscht. Also die ganz nahen sind vielleicht recht stabil, aber auch da hast du ja dann auch erlebt, ne? Dann die Partnerschaft ist zu Ende gegangen und da war vorher ganz viel Raum dafür reserviert und der Raum ist dann erstmal leer. Und dann wachsen da aber andere Beziehungen hinein. Ja, also deswegen ein Kommen und Gehen. Jemand kommt näher, aber dafür entfernt sich jemand anders. Ja, vielleicht auch unauffällig. Das muss ja nicht immer gleich eine Trennung sein. Manches flaute auch ab oder hat so seine Zeit und dann ist halt eine Zeit, wo die gerade nicht so wichtig ist und irgendwann wird sie wieder wichtiger. Das kann ja auch sein. Und ich finde, das kann sehr entlasten von diesem, ich muss ständig bei allen gleich gut die Beziehung pflegen. Das geht eben nicht und das muss auch nicht sein. Also das schon mal sind also die Zeit und diese Anzahl ist wichtig. Und dann auch, es kann sein, dass manche mehr aus sind auf so Gruppe und Gemeinschaft und andere mehr auf Einzelkontakte. Und auch das kann Vorliebe sein oder Neigung oder was mit Intro- und Extraversion zu tun haben. Und beides ist natürlich in Ordnung. Und manche mögen oder lieben eben mehr die Einzelkontakte und andere mehr die vielen Kontakte oder das in der Gruppe sein. Und für Menschen, die sich einsam fühlen, das finde ich auch noch wichtig, weil viele Menschen ja sich einsam fühlen und denken, oh, die anderen haben da so viele und ich aber nicht. Was sehr helfen kann, sich verbunden zu fühlen, obwohl da nun eben gerade nicht gute, nahe, stabile Kontakte sind, über die wir jetzt erstmal geredet haben. Das heißt in der Forschung dann auch wieder in der Soziologie schwache Verbindungen, also die, also was du vorhin auch erwähnt hast, die Bäckerin oder die Nachbarin oder der Nachbar auf der Straße, der auch gerade den Hund ausführt oder so, die sind auch enorm wichtig, um sich verbunden zu fühlen. Zum Beispiel auch, wenn andere nicht da sind und wenn man dann ein paar Sätze wechselt, grüßt auch schon überhaupt, ist auch eine Art Verbindung herzustellen und das vielleicht so ein bisschen ausbaut. Ja, ein paar Sätze wechseln, eine kleine nette Bemerkung machen, Kompliment machen oder so. Das kann eine Möglichkeit sein, mit einer niedrigen Hürde doch gut in Kontakt zu kommen. Und das wird allgemein unterschätzt. Also man denkt immer, naja, ist ja nur hier der Nachbar kurz mal. Mhm. Aber fürs Verbundenheitsgefühl kann das ganz viel ausmachen. Und von da aus kann man ja dann auch eventuell leichter Kontakte dann vertiefen, als mit so einer höheren Hürde, was man oft liest, ne, treten Sie in einen Verein ein und oder gründen Sie eine Gruppe oder so. Das schafft man ja dann eben oft nicht, wenn man schon sich einsam fühlt und vielleicht auch ein bisschen zurückgezogener geworden ist.
Ja, vor allem, ich denke gerade, das ist ja auch einfach ein gutes Training, um mal wieder auf Menschen zuzugehen, weil was ich so beobachte, ist ja Einsamkeit, oft entsteht ja Einsamkeit nicht daraus, dass jetzt ein Mensch irgendwie von seinem Umfeld einfach nicht gemocht wird oder ne, ausgegrenzt wird, sondern dadurch, dass eben der Mensch selber schlechte Erfahrungen vielleicht mit Menschen gemacht hat, dann bestimmte Glaubenssätze entwickelt, ne, wie ich werde nur ausgenutzt oder andere Menschen meinen es nicht gut mit mir oder ich bin es nicht wert, also ne, oder andere, ich bin wertvoll genug, dass Menschen mit mir Zeit verbringen und sich da ja selber sozusagen immer mehr isolieren und sich gar nicht mehr trauen, auch auf andere zuzugehen und dadurch ja ihre Einsamkeit immer weiter ausbauen, weil ihnen dann ja auch dieses Training auch fehlt, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und wenn man irgendwie lernt, ne, im Kleinen, wenn man mal jemanden anlächelt oder so, man muss ja nicht mal was sagen, aber es, also wie oft passiert es einem, dass man über die Straße geht und jemanden anlächelt und derjenige lächelt nicht zurück, ne? Also das passiert, glaube ich, in den allerseltensten Fällen. Und wenn man einfach mal wieder so diese Erfahrung macht, ne, was ich gebe, wird mir auch wieder zurückgespiegelt. Und das eben auch vielleicht das dazu führen kann, dass man dann irgendwann mal auch vielleicht erkennt, okay, ich habe mich zurückgezogen und deswegen existieren keine Kontakte mehr in meinem Leben, nicht weil ich nicht liebenswert bin oder generell nicht wertvoll bin, sondern weil ich vielleicht einfach so große Ängste entwickelt habe, abgelehnt zu werden, dass ich mich selbst total verschlossen habe und ich bin derjenige, der sozusagen vielleicht den ersten Schritt auch wieder gehen müsste, um mich zu öffnen. Und das sind ja kleine Schritte, wie man das einfach ein bisschen wieder üben kann. Deswegen finde ich das sehr gut.
Ja, und was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich die auch wissenschaftlich gut erforschte Einsamkeitsspirale. Ne, das ist eine Abwärtsspirale und das Misstrauen nimmt zu. Dann fängt man an, wirklich richtig auf der Ebene der Mimik, die Mimik von anderen Menschen immer mehr zu missdeuten. Ja, man denkt, jemand lächelt und man denkt, na, die hat ja mich abfällig angelächelt, angegrinst, weil ich komisch aussehe oder so. Mhm. Also dann geht das immer mehr abwärts, dann kommt Rückzug dazu und so weiter. Und da ist es wirklich, genau, worüber wir gerade sprechen, da ist es sehr wichtig, wenn man merkt, man kommt in so eine Abwärtsspirale rein, dass man da früh wieder aussteigt. Und da ist es eben genau mit diesem auch schon Lächeln auf der Straße ist eine Hilfe. Und das andere, gleichzeitig, wenn ich das mache, kann es ja sein, dass ich damit anderen auch helfe, die sich auch gerade einsam fühlen. Also es ist ja nicht nur so, dass ich mir damit helfe, sondern es könnte sein, dass ich jemand anderes anlächle und der für den ist es das erste Lächeln am Tag oder seit 3 Tagen oder seit einer Woche, was die andere Person bekommen hat. Also ich tue damit auch anderen etwas Gutes und auch das hilft wieder in Verbundenheit hinein.
Ja, total, total schön. Und ich habe gerade auch noch gedacht, vielleicht auch auf der anderen Seite, wenn wir merken, dass Menschen in unserem Umfeld sich immer mehr zurückziehen, vielleicht auch mal zu reflektieren, ne? Vielleicht hat das gar nichts mit mir zu tun, dass sie sich vor mir zurückziehen, weil sie mich nicht mögen, sondern vielleicht, weil sie gerade mit sich irgendwie ein Thema haben oder irgendwas, was ich gesagt habe, vielleicht fehlinterpretiert haben und da vielleicht auch ins Gespräch gehen, also da auch das eigene, ich sage mal, das Ego in den Keller stecken. Einfach vielleicht auch mal auf die Menschen, die uns vielleicht auch mal wichtig waren und wo wir merken, die haben sich irgendwie zurückgezogen, das vielleicht auch nicht immer gleich so persönlich zu nehmen, sondern da vielleicht auch mal eine andere Brille aufzusetzen, sich zu überlegen, was könnte denn der Auslöser dafür sein und einfach auch wieder offen einen Schritt auf die Menschen zuzugehen und da auch vielleicht offen und ehrlich auch mal nachzuhören, was denn der Grund dafür ist, ne?
Ja, und das ist eins von 6 Beziehungsprinzipien, die auch in dem Buch von mir vorkommen, und zwar gegenseitige Hilfe. Also helfen hilft.
Ja.
Natürlich der Person, der geholfen wird, aber genauso eben auch der Person, die hilft oder die Hilfe anbietet. Und das ist ja genau das, was du gerade erzählt hast. Ne, man überlegt oder tut etwas, um anderen Menschen zu helfen, sie zu unterstützen, ihnen so eine kleine Starthilfe zu geben. Und das macht für einen selber gute Gefühle. Man merkt, ich konnte helfen. Das stärkt den Selbstwert. Es entsteht Freude. Und deswegen ist dieses Helfen für beide Seiten enorm wertvoll. Für die Person, die hilft oder Hilfe anbietet. Und für die andere Person, die Hilfe bekommt oder die um Hilfe bittet und dann natürlich auch bereit ist, sie anzunehmen. Also das gehört dann dazu als Voraussetzung.
Ja, super, super wertvoll, sich das auch so mal zu überlegen, dass das eben, man tut sich ja immer selber bei allem Guten, was man tut, tut man sich das
auch, ne? Ja,
genauso wie bei allem Schlechten, was man tut, tut man sich eigentlich selber auch immer damit weh, und sich das immer wieder bewusst zu machen, finde ich, ist auch ganz wichtig.
Ja, und auch da, also so wie bei allen Tipps oder bei allem, worüber wir reden, immer wieder die Frage, was ist der Auslöser dafür, dass es vielleicht nicht geht? Ja, also warum schaffe ich es nicht, jemand anders auf der Straße anzulächeln, wenn es eben nicht geht?
Ja.
Und dann kann es sein, dass es einen Glaubenssatz gibt, mich finden eh alle doof oder ich bin lächerlich oder so. Ich arbeite ganz viel mit Logosynthese. Das ist eine Energie, also im Kern eine energiepsychologische Methode, wo man eben die Auslöser findet für etwas, was nicht gut geht oder für schwierige Emotionen oder für ein schwieriges Verhalten, was einem nicht gut tut. Und dann kann man mit Hilfe dieser Methode diese Auslöser neutralisieren und dann entspannt sich auch die Reaktion. Und das finde ich schon auch immer noch wichtig, um so von diesen also Tipps, ne? Also wir reden ja gerade über mehr als über Tipps, ja, ne? Weil das haben schon alle auch viel gehört. Ja. Mhm. Und was du auch erzählst, was sind die Hintergründe, was passiert auf der Beziehungsebene, damit kann man dann zu den Auslösern für ein bestimmtes Verhalten kommen, was man vielleicht schon lange eingeübt hat. Ja. Und wenn man dann noch gute Methoden hat, um diese Auslöser zu entkräften oder zu neutralisieren, dann kommt man gut weiter. Und die Bewusstheit dafür sind so die ersten Schritte, ne? Und da haben wir ja jetzt schon ganz viele Anregungen für gefunden.
Total. Und wir waren ja auch bei den bei deinen 7 Feldern für Selbstfürsorge, und das passt jetzt eigentlich ganz gut, weil der 5. Punkt, die war ja die Verbundenheit. Das haben wir jetzt auch ausführlich gesprochen, weil es eben auch super, super wichtig ist und Thema von deinem neuen Buch auch ist. Aber der nächste passt eigentlich auch ganz gut, nur damit wir die abrunden, die 7 Felder noch, dich von Gedanken befreien. Und ich arbeite in meinem Coaching auch sehr stark mit dem Thema Glaubenssätze, weil ich eben auch der Meinung bin, dass eben wir über unsere Gedanken, also oder unsere Gedanken ja einfach auch unsere Gefühle auslösen, und unsere Gefühle beeinflussen dann wieder, wie wir uns verhalten, und das beeinflusst dann wieder, was wir denken, und so entsteht ja auch entweder ein Teufels- oder ein Engelskreis, und wäre ja jetzt zum Beispiel auch ein Punkt, wo man ganz bewusst auch einsetzen kann, ne? Du hast ja gerade auch gesagt, was denke ich eigentlich darüber, was denke ich über andere Menschen, ne? Warum ziehe ich mich zurück, welcher Glaubenssatz steht da vielleicht dahinter? Auch ein wichtiges Feld, und du hast es ja auch nicht umsonst damit aufgenommen, weil das eben auch Selbstfürsorge oder zur Selbstfürsorge gehört, dass man eben ein Bewusstsein auch schafft für seine eigenen Gedanken, oder?
Ja, enorm wichtig, und da gibt es dann sogar Glaubenssätze, die sind so wie oberflächlicher und sehr sehr grundlegende. Also man kann sich dann, also wenn man jetzt sagt, ich bin eh viel zu dick, könnte ein Glaubenssatz sogar sein. Und dahinter gibt es wahrscheinlich noch einen tiefer liegenden. Mhm. Und man kann sich dann immer noch mal fragen, wer bin ich zum Beispiel? Ja, und dann kommt man eventuell zu einem, zum Beispiel, ich bin wertlos oder ich bin nichts oder so, ne? Das ist dann nochmal eine Ebene tiefer. Und ich arbeite eben seit über 16 Jahren. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Logosynthese, und da, das kann man auch wiederum hirnphysiologisch erklären, da sucht man diesen Satz, also in dem Fall ein Glaubenssatz, können ja auch andere Auslöser sein, Bilder oder so hatten wir vorhin auch Bilder von Menschen, die einen irgendwie komisch angucken oder so. Und man sucht diesen Auslöser im Raum. Also man lokalisiert ihn wirklich. Wo ist der? Vorne, hinten, rechts, links, weiter oben, weiter unten. Und dann auch, mit welchen Sinnen nehme ich ihn wahr? Ist es ein Bild? Also man kann ja einen Glaubenssatz auch sehen. Ne? Also vielleicht steht er da so als Schriftzug. Oder man kann ihn hören. Ja, manchmal ist auch eine Mischung. Vielleicht hört man eine Stimme, die den sagt. Vielleicht hat früher den jemand immer wieder zu mir gesagt, oder vielleicht nehme ich ihn auch auf andere Art noch wahr. Und dann kann man mit diesem Auslöser arbeiten.
Kann man das auch als Gefühl einfach wahrnehmen? Also als Körpergefühl?
Also das geht wirklich darum, mit Sinneswahrnehmung wahrzunehmen, und Gefühl wäre dann ganz handfest Gefühl am, also taktil, ne? Gefühl am Körper. Mhm. Also vielleicht hat der eine Wärme oder eine Kälte oder man spürt einen Windhauch, der da von rechts kommt und irgendwie mit diesem Glaubenssatz zu tun hat. Das könnte zum Beispiel sein, manchmal ist er dann eher nicht so häufig, aber manche Leute riechen auch oder schmecken etwas. Mhm. Für die meisten ist schon der Sehsinn oder der Hörsinn im Vordergrund, aber es kann auch eine Mischung sein. Die meisten können dann, wenn man das so ein bisschen mehr darauf achtet und die Wahrnehmung dafür etwas übt, dann kann man das immer schneller wahrnehmen. Ja, das ist da rechts oben, ist das, ist dieser Glaubenssatz. Ja, und dann kann man damit arbeiten.
Sehr, sehr spannend. Ich habe mich gerade mitgemacht, deswegen habe ich
Ah, okay.
mich
Ja.
gefragt. Können aber alle Hörer auch super gerne mal machen. Das finde ich ein
Genau, und bei Logosynthese, also bei dieser Methode, da sind im Kern dann drei Sätze, in die man diesen jeweiligen Auslöser dann einsetzt. Und das sind kein, da geht es nicht um Affirmationen, sondern wirklich mit Hilfe dieser Sätze im Unbewussten, also im limbischen Teil des Gehirns, bestehende Verbindungen zu lösen, nämlich diesen Glaubenssatz, der ja da irgendwo existiert, zu lösen von der Reaktion. Und die Reaktion ist ja eben dann meist eine Emotion, ich fühle mich irgendwie schlecht oder blöd oder so oder klein gegenüber anderen und verhalte mich dann dementsprechend oder fange dann eben an zu essen oder irgendwas anderes zu tun, ziehe mich zurück oder so.
Und was sind dann diese drei Sätze?
Soll ich die sagen mal? Also ich kann die gerne kurz sagen. Ja, also das gibt's auch im Internet inzwischen. Ne? Und da, das war auch das, was ich vorhin sagte, da bilde ich auch aus. Ne? Also Psychotherapeuten, Coaches, Ärzte, Ärztinnen und so weiter. Ich bilde in dieser Methode aus. Das ist dann eine Zusatzqualifikation zu der bestehenden, zum Beispiel Coach-Ausbildung, die man schon hat. Mhm. Und ich sage einfach mal die Sätze. Ne? Das ist jetzt dann super kurz, aber dann haben alle schon mal so eine Idee, worum
ja,
es
gerne.
Geht. Ja, und es geht darum, Energie wieder an den richtigen Ort und in Fluss zu bringen. Mhm. Und der erste Satz lautet, wir können ja mal, machen wir es mal mit dem Beispiel, was wir hatten. Ne, ich bin, was hatten wir denn? Nehmen wir doch, ich bin zu dick. Mhm. Das kann ein Glaubenssatz sein. Na, und dann würde der erste Satz mit dem Auslöser, ich bin zu dick, der würde dann lauten, ich nehme all meine Energie, die gebunden ist in diesem Satz, ich bin zu dick, an den richtigen Ort in mir selbst zurück. Und man spricht diesen Satz aus, ne, wir haben den Auslöser eingesetzt, dieser Satz, ich bin zu dick. Und bei einem anderen Auslöser würde man natürlich was anderes dann da einsetzen. Und man nimmt damit die Energie, die in diesem Auslöser gebunden ist, wieder zu sich zurück. Und dann ist sie auch wieder im freien Fluss. Das ist der erste Satz. Dann lässt man den wirken, vielleicht eine Minute oder so. Macht man erstmal gar nichts, lässt einfach wirken, bloß nicht drüber nachdenken, ne, das Unbewusste einfach wirken lassen. Wenn man einen Shift merkt, dann kommt der nächste Satz. Und da bringt man fremde Energie, die nicht zu einem gehört, wieder weg, wohin auch immer. Und der Satz lautet dann, ich entferne alle fremde Energie in Zusammenhang mit diesem Satz, ich bin zu dick, aus all meinen Zellen, aus meinem Körper und aus meinem persönlichen Raum und schicke die Energie dorthin, wo sie wirklich hingehört. Mhm. Das ist der zweite Satz, den lässt man wieder wirken, wohin auch immer, das weiß man nicht. Muss man auch nicht wissen, wo die Energie hingeht, aber sie gehört jedenfalls nicht zu einem selbst, deswegen schickt man sie weg. Und der dritte Satz, der ist so ähnlich wie der erste, und da nimmt man die Energie, die in den Reaktionen auf den Auslöser gebunden ist, auch wieder so, zu sich zurück, anstatt dass sie in diesen Reaktionen gebunden ist. Ne, eine Reaktion wäre eine Reaktion auf, ich bin zu dick, könnte eben sein, ich esse noch mehr, weil ich so frustriert bin oder ich ziehe mich zurück oder traue mich gar nicht, mich im Badeanzug zu zeigen. Also der dritte Satz würde dann lauten, ich nehme all meine Energie, die gebunden ist in all meinen Reaktionen auf diesen Satz, ich bin zu dick, an den richtigen Ort in mir selbst zurück. Und den lässt man wieder wirken. Und dann hinterher kann man schauen, was ist jetzt anders. Was ist jetzt mit diesem Auslöser? Ist der überhaupt noch da? Ist er da noch rechts oben im Raum, wo ich ihn vorhin gehört habe oder gesehen habe? Was hat sich da verändert? Und vor allem natürlich, wie sind jetzt meine Reaktionen anders? Wie sind meine Emotionen jetzt? Wie sind meine Körperempfindungen? Da verändert sich häufig auch viel. Ne? Plötzlich wird einem irgendwie warm oder die Beine kribbeln oder so, weil eben mehr Energie wieder im Fluss ist. Und wie sind jetzt auch meine Gedanken anders? Na, und viele sagen dann hinterher, der Glaubenssatz, der spielt keine Rolle mehr oder ach so, so dick finde ich mich jetzt eigentlich gar nicht mehr, ist doch okay so. Also es entspannt sich ganz viel. Na, und das ist natürlich schön, wenn das so schnell geht.
Total schön. Erinnert mich ein bisschen an EFT, damit arbeite ich
ja, auch. Ja, genau. Das ist eine verwandte Methode. Also eigentlich ist Logosynthese aus dem EFT weiterentwickelt. Ein Schweizer Psychotherapeut, Psychologe, der die Methode entwickelt hat, der Dr. Willem Lammers. Der hat auch, der war lange sehr, hat ganz, ganz viel mit EFT gearbeitet und hat dann eben herausgefunden, so ein Forscher, ne, hat dann herausgefunden, dass mithilfe von Sprache oder mit der Kraft von Worten eben Energie auch beeinflussbar ist, ja, ne, oder lenkbar ist. Ja. Und das kann man, also kann man einfach mal ausprobieren, ne? Dann merkt man, was bei einem selber da passiert.
Ja. Total. Deswegen vielen Dank fürs Teilen. Da kann ja jeder Hörer hier auch gerne mal gleich das anwenden und mitmachen. Das finde ich immer super schön. dafür. Und dann vielleicht zum Schluss noch den letzten Punkt. Dann haben wir auch wirklich über alle.
Ja, genau, der fehlt ja noch.
Genau, der siebte Punkt, der heißt deine Seele entfalten. Was hat es damit noch auf sich abschließend?
Ja, also das ist der spirituelle Teil, ne, der natürlich auch dazu gehört. Da geht es auch um Verbundenheit, aber in dem Fall dann mit dem großen Ganzen oder wie auch immer man es nennen will. Also ich versuche immer, das ganz offen zu halten. Ja, für manche heißt es Universum, Kontakt oder im Verbindung sein mit dem Universum. Für andere ist es die Quelle oder das große Ganze. Oder überhaupt vielleicht auch einen Lebenssinn oder in Verbundenheit sein mit einer Aufgabe für Mission fürs eigene Leben oder eine Berufung. Und vielleicht jetzt so noch als Impulse. Es gibt so drei Fragen, die ich gerne nutze, um so schnell mal sich zu fragen, was könnte denn meine eigene Lebensaufgabe sein? Also da muss man nicht immer gleich eine Woche ins Kloster gehen oder so. Also ich bin ja immer für die Sachen, die auch gut zwischendurch mal gehen. Und da habe ich drei Fragen. Die erste Frage, was macht mir Freude? Freude, enorm wichtiger Kompass für die eigene Mission. Zweite Frage, was kann ich gut? Weil das hat man wahrscheinlich irgendwie sein Leben lang oder schon lange geübt, weil man und kann es deswegen gut und man übt es oder macht es viel, weil es einem Freude macht. Und die dritte Frage, was kann ich geben oder was kann ich beitragen für die Welt, zur Entwicklung anderer Menschen. Na, was kann ich geben in die Welt hinein?
Super, super schön. Danke auch fürs Teilen. Da darf sich auch jeder mal Gedanken dazu machen, weil das auch eben zur Lebensqualität, also für die Lebensqualität einfach so wichtig ist, dass wir da auch mehr auf uns selber hören und auch mehr unseren eigenen Weg gehen und nicht den vielleicht jemand anders für uns vorgesehen hatte oder wir uns vielleicht auch gar nie selber mal gefragt haben, was wir eigentlich möchten.
Ja.
Ja, und das führt natürlich auch langfristig zu einer großen Unzufriedenheit, wenn wir da ja nicht mit uns selber verbunden sind und mit unseren eigentlichen Bedürfnissen verbunden sind. Und das kann dann wiederum eben auch wieder dazu führen, dass wir vermehrt essen oder zu anderen Substanzen greifen. Ich sage immer, sich sozusagen mit seiner Spiritualität zu verbinden, bedeutet ja immer, sich sozusagen mit etwas zu verbinden, was größer ist als wir selbst. Und der Vorgang von der Sucht ist eigentlich das Gleiche, ne? Da verbinden wir uns auch was größer, übermächtiger ist als uns selbst. Aber
ja,
die Beziehung, ja, die basiert halt eher immer auf Lügen und Zerstörung, während Spiritualität eben eher auf Liebe oder auch auf Ehrlichkeit beruht. Und deswegen finde ich auch das ein ganz, ganz wichtigen Aspekt in unserem Leben und bin froh, dass du die bei deinen sieben Feldern da auch mit erwähnt hast, deinen sieben Feldern zur Selbstfürsorge. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du so viel heute mit uns geteilt hast. Da war so viel dabei, wo ich mir ganz sicher bin, dass die Hörer da viele gute Impulse und auch jetzt auch praktische Anleitungen, Übungen und Fragen zur Reflexion mitbekommen haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Und magst du uns vielleicht auch noch mal kurz erzählen, wenn die Hörer mehr von dir erfahren möchten, wo sie dich am besten finden?
Ja, also schon auf meiner Webseite ulrike-scheuermann.de. Ich habe da auch so verteilt, oder vielleicht können wir das auch mit verlinken. Das fiel mir vorhin ein, als ich Logosynthese eingeführt habe. Ich habe auch unter anderem, also anderes natürlich auch, aber eine Audiodatei, wo ich anleite dazu, einen Durchgang mit Logosynthese komplett durchzugehen, in Bezug auf Beziehungen. Also man kann Stress in einer Beziehung lösen, indem man das einfach einmal mitmacht, was ich als Audio eben anleite. Also das könnte ich mir denken, das ist sehr hilfreich und gleich so ein Ausprobieren.
Total, mache ich auch gleich mit. Lade ich mir auch gleich runter.
Ja, genau. Das
verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes.
Ja. Ja, genau. Und ansonsten, ja, also eben meine Webseite und ansonsten, ich bin auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook, aber gar nicht so wahnsinnig aktiv. Es ist tatsächlich so, dass ich das nicht so viel schaffe, aber ich will es im Moment mehr machen. Und vor allem, also das ist eigentlich im Vordergrund, ich will meinen YouTube-Kanal noch mehr aufbauen. Also der ist in ganz gutem Zustand, aber da könnte noch viel mehr kommen. Und das ist mein Projekt jetzt ab dem Spätsommer, dass da sehr viel mehr kommen wird.
Ah, oh, perfekt. Den verlinken wir dann auch gleich. Da bin ich mir sicher, dass da schon ein ganzer Schwung hier von meinen Hörern auch übergeht. Und genau, ja, super, super schön. Dann vielen, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle für dein Sein, für dein Wirken, für den guten Input und für das sehr, sehr nette Gespräch auch.
Ich danke dir auch von Herzen, Julia. Ich fand es ganz kostbar und sehr inspirierend, was wir gesprochen haben und deine Gedanken auch über diese Parallelen von Sucht und Verbundenheit beziehungsweise ja auch Spiritualität ganz, ganz wertvoll und auch sehr besonders. Also das geht hinaus über das, was man sonst oft so liest oder hört. Ganz toll, Julia.
Ja,
also ich find's, also bin ganz beeindruckt und also du machst wirklich ganz tolle Arbeit, ganz wertvoll.
Ebenfalls, vielen Dank.
Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Ulrike für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder ihn weiterempfiehlst oder mir auch eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Und dann nochmal der kleine Reminder für meinen 4-tägigen kostenfreien Workshop, die Daily Shine Woche, in der wir die Sonne zurück in dein Herz bringen und die Waage wieder auf Kurs bringen, egal wie das Wetter draußen ist. Und anmelden kannst du dich unverbindlich auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link in den Shownotes. Oder du kommst mich bei Instagram besuchen. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Auch da mache ich ja täglich auch die Daily Shine Woche in meiner Story mit euch, wo ihr auch immer tolle Affirmationen für den Morgen, für den Abend bekommt und kleine Coaching-Impulse. Also es lohnt sich auch so, mal bei Instagram vorbeizuschauen. Genau, und dann habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.